Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo zusammen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Hallo Jens.
Ja, guten Morgen. Grüß Gott. Moin, moin, wie immer. Heute mal mit spannenden Gästen, Axel.
Ja, ganz spannenden Gästen und ein ganz spannendes Thema, denn wir wollen uns heute mal über Zahlen und Daten zu Covid-19 unterhalten. Und das machen Jens und ich nicht alleine, sondern wir haben uns wirklich hochkarätige Gäste eingeladen heute. Und wenn keiner die Zahlen und Daten zu Covid in der Bundesregierung aufarbeiten will, wenn es keiner macht, dann machen wir es halt. Deshalb darf ich heute ganz herzlich begrüßen Dr. Robert Rockenfeller. Hallo Robert, grüß dich.
Ja, hallo Axel, hallo Jens.
Ja, hallo. Und Dr. Michael Günther. Hallo Michael, grüß dich.
Guten Morgen Jens und Axel.
Ja, hallo. Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr da seid. Und für euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wollen wir die beiden mal ganz kurz vorstellen, bevor wir in das Thema dann einsteigen. Ich darf zuerst mal Dr. Robert Rockenfeller kurz vorstellen, studierte Mathematik an der TU Kaiserslautern und hat 2022 an der heutigen Universität Koblenz habilitiert. Seit 2016 ist er promoviert in Mathematik, dort auch an der Universität Koblenz. Und seine Forschungsschwerpunkte liegen in der mathematischen Modellierung und Datenanalyse mit den Schwerpunkten in Biomechanik und Epidemiologie. Sorry. So, schweres Wort. So. Natürlich gibt es ganz, ganz viele Publikationen noch von Robert und wir werden das in den Shownotes alles verlinken. Da könnt ihr dann euch tiefer einarbeiten, wenn ihr möchtet. Auf der anderen Seite darf ich begrüßen Dr. Michael Günther. Studiert Physik, hat Physik studiert an der Universität Stuttgart, 1997 promoviert zum Thema Computersimulationen zur Synthetisierung des muskulär erzeugten menschlichen Gens unter Verwendung eines biomechanischen Mehrkörpermodells. Da musst du gleich mal noch ein, zwei Sätze zu sagen, Michael. Und er ist derzeit unterwegs oder arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Stuttgart im Institut für Modeling and Simulation of Biomechanical Systems. Und ganz interessant zu erwähnen beim Michael ist noch, dass er 2009 eine Patentanmeldung zu einer Vorrichtung zur Erzeugung der kontraktilen Eigenschaften von biologischen Muskeln eingereicht hat. Und just 16 Jahre später ist das Patent auch endlich zugeteilt worden. Und was das damit auf sich hat, vielleicht kommen wir da auch noch zu. So, das soll's für den Auftakt mal gewesen sein. Herzlich willkommen nochmal und vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit nehmt, mit uns mal über wirklich ein ganz wichtiges Thema zu reden, das auch Jens und ich immer in den Vordergrund gestellt haben die letzten Jahre. Und zwar im Moment traut sich halt keiner so richtig ran, Covid-19 einmal so richtig aufzuarbeiten. Was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, was können wir aus der Pandemie lernen? Und ihr habt euch mal auf den Weg gemacht und habt mal so Zahlen und Daten einfach mal näher angeschaut und seid dann zu erstaunlichen Ergebnissen gekommen. Und die erste Frage, um da mal so einzusteigen, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, so als Mathematiker einfach zu sagen, ja, jetzt lasse ich mir mal die offiziellen Zahlen geben oder ich suche sie mir mal raus im Internet, um uns einfach Covid mal näher anzuschauen. Wie seid ihr da drauf gekommen?
Fangen wir mal an, genau. Also das gab mehrere Stellen, an denen wir sozusagen ein bisschen stutzig geworden sind im Laufe der Corona-Pandemie. Gerade wenn so Kennzahlen eingeführt werden, auf deren Grundlage irgendwas entschieden wird, wie zum Beispiel die 7-Tage-Inzidenz, die sozusagen täglich berichtet wurde. Und das ist eigentlich ein völlig unsinniger Wert, den alleine dargestellt irgendwie sich anzuschauen. Und noch seltsamer ist es, dass es sogar ins Infektionsschutzgesetz quasi geschafft hat, in den Paragraph 28a. Denn Je mehr man testet, desto höher ist die Inzidenz. Das ist sozusagen das Spiel. Und man könnte jetzt da eigentlich davon ausgehen, dass man sich irgendwie eine vernünftig normierte Größe anschaut, wie zum Beispiel der relative Anteil an positiven Tests, also normiert auf die Anzahl der Tests, die man durchgeführt hat. Und die Tatsache, dass sowas nicht gemacht wird, macht einen dann so ein bisschen stutzig, weil man denkt, das müsste jetzt eigentlich ein Statistiker um die Ecke kommen und sagen, hört mal zu, das macht so keinen Sinn, wir müssen das vernünftig aufarbeiten. Und das kam aber nicht. Eine andere Sache war auch die Berichte der Übersterblichkeit von der WHO, die dann uns für Deutschland für 2021 und 2022, nein, es war 2020 und 2021, uns irgendwie 200.000 Menschen Übersterblichkeit prognostiziert haben, was überhaupt gar nicht mit unserer gefühlten Lebensrealität übereingestimmt hat. Wo wir uns dann gedacht haben, okay, dann müssen wir doch mal schauen, wie hätten wir es denn gemacht, und zu welchem Ergebnis wären wir gekommen. Das waren vielleicht so zwei Einstiege. Einer, der, glaube ich, beim Michael und bei unserem Co-Autor Falk noch ein bisschen mehr war dann die Nebenwirkungsberichte der Impfung. Ja, ein Medikament hat Nebenwirkungen und darüber wurde irgendwie nicht berichtet. Und wir haben uns auch die Frage gestellt, ja, wie sieht es denn eigentlich aus? Was sagen denn die Studien dazu? Was würden wir denn berichten wollen? Und ja, das haben wir dann sozusagen alles auch aufgeschrieben und wissenschaftlich publiziert.
Danke mal für die Erklärung, wie ihr dazugekommen seid. Jetzt hast du gerade gesagt, ja, dass zum Beispiel so diese 7-Tages-Inzidenz eigentlich ein total sinnloser Wert ist, wenn man sich nicht so die Verhältnisse auch mal guckt, die Relation zu denen, die getestet wurden. Und du hast gesagt, dass da kein Statistiker irgendwie mal aufgeschrien hat und hat gesagt, ja, Mensch, ja, das kann doch alles nicht stimmen. Warum oder hast du eine Erklärung dafür, warum ein Statistiker nicht so dahinschaut oder warum da nicht ein größerer Aufschrei gekommen ist, bevor wir jetzt gleich zur Übersterblichkeit noch kommen?
Also, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben zu sagen, dass es keiner gemacht hat. Es gab immer mal wieder Leute, die sozusagen darauf hingewiesen haben. Es wurde aber politisch nicht wahrgenommen oder auch nicht gewünscht. Und was zum Beispiel die RKI-Files, wie sie so schön heißen, auch zeigen, ist, dass selbst im RKI die Mitarbeiter dort auch darauf hingewiesen haben und das aber sozusagen einfach überbügelt wurde durch politischen Willen.
Also, ich würde vielleicht noch einsteigen, einmal kurz zurückgehen an die Stelle der Motivation. Da mache ich jetzt ein bisschen anekdotisch und das passt jetzt auch genau zu diesen. Also, der Einsatz startete eigentlich Mai 2021, sagen wir, der Einsatz als Wissenschaftler. Und das war, weil der dritte im Bunde, der Falk, quasi mich angesprochen hat. Er hat sich über diese Inzidenzwerte quasi kundig gemacht. Eigentlich hat er sich aufgeregt, weil eben genau das, was der Robert gerade sagt, diese Normierung auf die Anzahl der Tests, sprich die Positivquote, der Quotient, der positive Anteil an Tests wurde nicht kommuniziert. Und genau das ist im zeitlichen Vergleich ja das Sinnvolle. Das heißt, egal wie viel ich teste, ich gucke einfach danach, wie viel sind denn eigentlich von den Tests positiv? Wir reden jetzt immer über PCR-Tests. Das ist ein ganz anderes Thema. Können wir uns auch nochmal drüber unterhalten, was die denn eigentlich aussagen. Aber wir reden jetzt über diesen Standard der positiven Tests zu einer Krankheit, PCR-Test. So, und wenn ich halt 100 Mal teste und habe fünf, davon positiv sind, dann habe ich einen 5% Anteil. Und wenn ich 500 Leute teste und 25 sind positiv, dann sind es eben wieder 5%. Und das ist exakt das Gleiche. Das ist sozusagen, das beschreibt im Moment gerade wie viel kamen neue Krankheiten hinzu. Das ist ja quasi diese Inzidenz. Wie viel kamen über die letzte Woche hinzu? Das waren diese Neuinfizierten, wie man so schön sagt, über diese Testung. So, und das ist aber doch nicht, ist doch völlig sinnlos, quasi eine Zahl anzugeben, die hochgeht, wenn ich einfach die Anzahl der Tests hochfahre. Jedermann sieht sofort ein, eigentlich geht es doch nur darum, wie viel sind denn anteilig positiv. Und das wurde nicht kommuniziert. Und ein Jahr nach Beginn der Pandemie haben wir uns dann tatsächlich, hat der Falk dann diese Schwelle überwunden und sagt, jetzt beschäftigen wir uns da mal, ich muss da mal mit Zahlen, ich muss da wirklich mal Zahlen anschauen und das analysieren. Und außerdem, und jetzt kommt noch das dazu, hat er einen das Staats, also an den Herrn Ramelow in Thüringen, sozusagen eine E-Mail geschrieben und hat dort nachgefragt, was denn das mit dieser, warum diese Anzahl der Tests sozusagen nicht berücksichtigt wird bei der Inzidenz. Und daraufhin kam dann eine E-Mail zurück von dem Staatssekretär, der eben dann ihn der Schwurbelei und des unwissenschaftlichen Herangehens bezichtigt hat in der E-Mail. Die haben wir ja noch, die ist wörtlich. Und da, jetzt ist die Antwort eigentlich da drauf. Das ist nicht nur irgendwie aus dem, irgendwie vermutet, sondern man kann explizite Aussagen darüber haben in der Öffentlichkeit, wenn man will, die einfach explizit sagen aus politischen Gremien heraus, aus einer Landesregierung, dass sie einfach quasi die Hinterfragung schon dieser Methodik als Unwissenschaftlichkeit kennzeichnen. Und da muss man sich doch an den Kopf langen. Also ich meine, wir sind Datenanalysten und machen das professionell und dann kommt aus dem Ministerium von einem Politiker, keine Ahnung, was der für eine Ausbildung hat, so eine Rückantwort. Das bringt doch alles auf den Punkt über das Klima, in dem wir 2020 und 2021 uns befunden haben, wo absolute Willkür mit Zahlen betrieben wurde. Manipulative Willkür und das auf breiter Front. Und ja, und das war dann die Motivation einzusteigen. Noch ein zweiter Punkt. Zu dem Zeitpunkt war schon die Impfkampagne gestartet. Und ich persönlich hatte dann eben auch aufgrund dieses Antriebs oder diesen Anstupsers meines Kollegen Falk, habe ich dann gesagt, so jetzt möchte ich einfach selber mich für mich persönlich erstmal informieren, also Datenanalysen betreiben. Und zwar über diese Methode der Inzidenz getriggert, wie man so schön sagt, also ausgelöst, über diese unsinnige Anwendung. Und damit war klar, ich möchte jetzt selber wissen für mich, was ist denn eigentlich, was passiert denn in meiner Umgebung? Also was ist denn da für eine Pandemie? Woran, in welchen Kennzahlen und wie kann man sie erkennen? Persönlicher Antrieb, das zu verstehen. Da war noch nicht sofort das wissenschaftliche Arbeiten für die Publikation gefragt für mich, sondern erstmal quasi eine Selbst, ja, sowas wie sich schütteln, eine Selbsterklärung, eine Erklärung für sich selbst, was passiert denn hier eigentlich oder kann ich das benennen? Und das Zutrauen war eben aufgrund der Vorgeschichte, dass man das hinkriegt. Also, dass man sich die Zahlen einfach mal besorgen muss, Arbeit reinstecken und dann kriegt man was raus. Dann kann man sich selbst aufklären sozusagen. Das war und es war dann im Hintergrund Anfang Mai auch noch zusätzlich, dass der Boris Reitschuster in der Bundespressekonferenz eben Zahlen rausgelockt hat aus der Bundesregierung, die ihm dann gesagt haben, wie viel von den jetzt dann Anfang Mai Geimpften, das Wort ist eigentlich falsch, aber nennen wir mal diese Nomenklatur, also den Injizierten mit den SARS-CoV sogenannten Impfstoffen. Wie viel von denen haben denn eine Neuinfektion, sozusagen waren reinfiziert? Und wie viel von denen sind gestorben? Das waren seine Fragen. Und diese Zahlen waren völlig neu in der Öffentlichkeit. Und mit denen haben wir quasi unsere erste Analyse gestartet.
Aber das sind ja zum Teil unglaubliche Sachen, die du da erzählst. Und es geht ja weiter, ne? Robert, du hast eben ja gesagt, ihr habt euch auch die Sa Zahlen von der WHO besorgt und dort stehen Sachen drin, so 200.000 Übersterblichkeit. Und das wurde dann auch ja immer in den Medien publiziert. Und lass uns einfach mal reingehen, dass du uns vielleicht mal erklärst, was ist überhaupt eine Übersterblichkeit? Der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin kann sich das vielleicht gar nicht vorstellen. Und wie wird die eigentlich in der Wissenschaft gemessen? Und wie kommt es dann zu diesen Diskrepanzen von den Zahlen?
Ja, also Übersterblichkeit ist zunächst mal in Worten recht einfach definiert, nämlich das ist sozusagen die Differenz von den Toten, die ich sozusagen zähle und denen, die ich erwartet hätte. Und wenn sozusagen diese Differenz größer ist als null, das heißt, wenn mehr gestorben sind, als ich erwartet hätte, dann ist es eine Übersterblichkeit. Und wenn die Differenz kleiner ist als null, das heißt also die Erwartung größer ist, dann habe ich eine Untersterblichkeit, dann habe ich weniger Tote, als ich eigentlich erwartet hätte. So, das ist zunächst mal in Worten. Die Krux ist, was hätte ich erwartet? Weil das, was ich sozusagen beobachte, das zählt man, ja, das kommt sozusagen aus den offiziellen Totenzahlen, ist es relativ leicht extrahierbar. Aber was hätte ich erwartet? Das ist ja sozusagen ein etwas kontrafaktisches, nennt man das, Modell. Und das ist gar nicht so einfach. Denn da muss man sich überlegen, was sind denn jetzt Faktoren, die, wenn ich zum Beispiel das Sterbegeschehen von 2000 bis 2019 zum Beispiel kenne, was ist jetzt die Erwartung für 2020 oder vielleicht 21, 22 und so weiter. Und die WHO hatte dazu ein Modell aufgestellt und das war wahnsinnig kompliziert. Und es war sogar, man möchte vielleicht sagen, ein bisschen intransparent formuliert. Es gab einen riesen Methodenzirkus, der aufgefahren wurde. Ich möchte das jetzt nicht despektierlich meinen, sondern es waren sozusagen sehr viele Methoden, die ineinander gegriffen haben, sehr viele Parameter, um die es ging, sehr viele statistische Verfahren, die angewendet wurden und miteinander verquickt wurden. Und am Ende kam sozusagen einfach nur eine einzige Zahl raus. Und es war gar nicht so richtig klar, wo kommen diese Zahlen jetzt im Einzelnen genau her und wie anfällig ist dieses Modell auf Änderungen in einem von diesen Parametern. Denn die haben sich sozusagen als Ziel gesetzt, weltweit eine Erwartung auszurechnen. Und wir haben festgestellt, dass es schon allein für Deutschland unfassbar schwer ist, konsistente Daten zu finden in den offiziellen Websites. Und das sozusagen weltweit zu machen, das ist schon eine Mammutaufgabe, sozusagen an dieser Stelle dann Respekt für denjenigen, der sich die ganzen Daten hat ziehen müssen. Das war bestimmt kein Spaß. Manche haben das monatlich, manche wöchentlich, manche haben Alterskohorten, manche nicht, manche haben männlich-weiblich, manche nicht. Das ist ganz furchtbar. Aber wir hatten es für Deutschland dann, haben uns darauf festgesetzt, weil dort in dem Preprint, der zuerst veröffentlicht wurde, diese 200.000 oder 100 95.000 Übersterblichkeit in 2020 und 2021 ja, reported wurden. Und das hat nicht damit übereingestimmt, was wir uns gedacht hätten. Das klang sehr viel. Zudem hat uns der Ton auch nicht ganz gefallen. In dem Preprint war es nämlich noch sehr arg, war der Tenor dass man sagt, ja, wir erzählen euch jetzt die Wahrheit. Nämlich, dass diese 200.000 Übersterblichkeit existieren. Und wenn halt Deutschland was anderes berichtet, dann haben sie halt nicht alle gezählt und nicht alle gefunden. Das ist dann sozusagen ein Fehler. Und alle Todesfälle sind sozusagen ausschließlich mit Covid-19 in Verbindung zu bringen. Denn an was anderem konnte man nicht sterben in der Zeit. Das war sozusagen der Tenor. Den haben sie dann in dem letztendlichen Artikel ein bisschen entschärft, und haben das ein bisschen weicher und vorsichtiger formuliert. Aber das war so die Geschichte, die sie erzählt haben. Und naja, wir haben dann erstmal kurz versucht herauszufinden, wie das Modell funktioniert, aber das war ganz intransparent und ganz, ganz furchtbar nachzuvollziehen. Da haben wir uns überlegt, wie würden wir es denn machen? Und wie würden wir eine Erwartung ausrechnen? Und da sind wir darauf gekommen, naja, wir haben verschiedene Alterskohorten in Deutschland, die eine verschiedene Sterbewahrscheinlichkeit haben. Also alte Menschen haben sozusagen in der Natur der Sache eine höhere Sterbewahrscheinlichkeit als junge. Und dann haben wir uns überlegt, naja, wir müssten eigentlich diese Sterbewahrscheinlichkeit nehmen und mit der Anzahl der Menschen in dieser Kohorte multiplizieren und das aufsummieren. Und dann hätten wir eigentlich eine Erwartung, was wir denken würden. Und dann haben wir genau das auch gemacht. Wir haben das Sterbegeschehen der letzten 20 Jahre hergenommen, haben das sozusagen weiterentwickelt mit einer robusten Funktion, mit einer E-Funktion, die man vielleicht noch aus dem Mittelstufenunterricht kennt. Und haben dann für die Jahre 20 bis mittlerweile 24 eine Erwartung uns ausgerechnet und die mit dem Ist verglichen. Ja, und kamen dann zu den Ergebnissen, die auch in dem Vortrag waren, nämlich dass es 2020 entgegen der Analyse der WHO keine Übersterblichkeit gab, 2021 eine leichte Übersterblichkeit und 2022 aber schon eine signifikante, sagt man dann, Übersterblichkeit, also eine, die über die Erwartung hinausgeht und sogar noch über mögliche Unsicherheiten in dieser Erwartung hinausgeht.
Das ist ja diametral anderes Ergebnis. Habt ihr denn diese WHO-Vorgehensweise dann komplett dekodieren können oder habt ihr gesagt, okay, das kann man nicht verstehen? Weil normalerweise, wenn man durch so ein Peer-Review-Verfahren geht, dann gibt es ja im Hintergrund Experten, die man nicht kennt, die das dann nachvollziehen müssen. Die hätten dann ja auch irgendwo den Rotstift ansetzen müssen.
Das ist so die Hoffnung, die man hat. Dazu sei vielleicht noch erwähnt, wenn man als Gutachter so einer Studie auftritt, das macht man sozusagen allein in seiner Freizeit. Ich weiß auch nicht sozusagen, wie jetzt alle Hörer auch im diesem Publikationsprozess sich auskennen, aber die Gutachter werden dafür nicht entlohnt oder bekommen dafür auch nichts, außer sozusagen dem guten Gefühl, dass sie was beigetragen haben zur Wissenschaft. Aber wenn man das sozusagen neben seinem Alltag noch alles erledigen möchte, dann gibt es da durchaus auch Menschen, die das nicht ordentlich lesen vielleicht oder nur so ganz oberflächlich mal stichprobenartig reingucken und vielleicht auch einige Sachen gar nicht hinterfragen oder gar nicht sehen. Ist natürlich auch so, dass die WHO dann sagt, wir haben ein Modell, das haben wir schon mal irgendwo validiert, nennen sie das dann. Also das war schon mal irgendwo in Benutzung, ist schon mal irgendwo durchgekommen. Und ab jetzt nehmen wir das einfach sozusagen und hinterfragen das gar nicht weiter. Bei unserem Publikationsprozess gab es dann mehrere Gutachter, die haben sich auch sehr kritisch mit dem auseinandergesetzt, was wir getan haben, und haben uns schon auch ein bisschen aufgefordert, das WHO-Modell so ein bisschen zu dekodieren, wie du gesagt hast. Und dann haben wir das tatsächlich dann auch hinbekommen, indem wir mit dem Finger wirklich drauf zeigen konnten, an welcher Stelle es schiefgelaufen ist. Und zwar war das so, dass die WHO eine sogenannte Spline-Extrapolation verwendet hat. Das ist ein recht technischer Begriff. Splines sind sozusagen Kurven, die gegebene Datenpunkte nachzeichnen sollen. Man muss dazu aber wissen, Splines enthalten gar keine Informationen über den Mechanismus des Modells. Das sind wirklich einfach nur deskriptive, beschreibende Funktionen zu gegebenen Datenpunkten. Und es wird in den Numerik-Anfängervorlesungen immer davor gewarnt, das dann weiter zu extrapolieren, heißt es, also über den bekannten Bereich hinaus zu erweitern, weil das eben mit so viel Unsicherheit verbunden ist. Und wir konnten zeigen, dass aber genau, wenn man eine ganz einfache Spline-Extrapolation durchführt, aufgrund der Sterbedaten der letzten 4 Jahre hat die WHO genommen vor der Pandemie, dass man dann genau auf ich glaube, es waren insgesamt 3 verschiedenen Vorhersagen der WHO kommt, einfach mit unterschiedlichen Spline-Extrapolationsmethoden. Und da kamen wir bis auf wenige tausend Personen sozusagen an diese Abschätzung ran. Und das ganze sozusagen komplexe Modell im Hintergrund war gar nicht notwendig, dazu das zu machen. Und es war wirklich, das war der Pferdefuß der ganzen Geschichte.
Robert, könnte man sagen, dass das vielleicht auch, wenn man jetzt ein bisschen bösartig wäre, es ist so konstruiert worden, dass das am Ende so rauskommt, damit man dramatische Zahlen hat? Kann man das vermuten?
Also am Beispiel von Deutschland insbesondere war es schon etwas, wie drücke ich das am besten aus? Also es war etwas seltsam, da nämlich es quasi für Deutschland speziell sozusagen eine Anpassung gab des Modells in dem letztendlichen Publikation mit dem Verweis darauf, dass die Totenzahlen in Deutschland unterschätzt worden seien. Es gab aber keinen Grund, warum das in anderen Ländern vielleicht jetzt aber richtig ist. Und insbesondere war dann noch sozusagen, wurde dann in einem Abendzug der Vergleich mit Schweden sozusagen hergestellt, in dem es ja viel schlechter gelaufen sei als in Deutschland, was das Pandemie-Management angeht. Und das finde ich schon eine problematische Komponente an dieser Geschichte, weil es sozusagen ein politisches Narrativ einfach enthält, dem man sich als Wissenschaftler eigentlich versuchen sollte, irgendwie zu entziehen. Das gelingt uns auch nicht immer, das gebe ich auch zu, aber es war schon sehr, sehr seltsam und das macht schon kein, der Schwabe sagt dazu Geschmäckle.
Ja, also ich würde dazu nochmal einfach die Schritte der Modifikation durch die WHO-Modellierung, also nicht die WHO, sondern das sind ja Gruppen, Forschergruppen, die dann sowas wie in ihrer Affiliation oder auch in ihrem Beitext klar machen, dass sie quasi für die WHO im Prinzip als wissenschaftliche Berater tätig sind. So ungefähr ist dann die Konstruktion,
War so eine
ja. Man ist,
Auftragsarbeit.
ja, am Ende kann man sagen, das sieht aus wie, die sind zertifiziert sozusagen durch die WHO. Also das sind bevorzugte Gruppen, die quasi für WHO-Gruppen, die entsprechende Pandemic sonst was Group bei der WHO, dann quasi im Auftrag die Aufarbeitung der Daten machen. So ungefähr ist die Konstruktion. Ja, dass da Gelder fließen, steht da vielleicht nicht unbedingt, aber es ist eben quasi sowas wie, man ist, diese Gruppen sind dann eindeutig zuordnenbar oder ordnen sich selber zu als Wissenschaftler, die WHO nah sind. So. Und wenn diese dann im Laufe von einem Jahr ihre erste Prognose, die, wie der Robert ja sehr schön gerade gesagt hat, die man dann dekodiert, quasi zurückführen kann auf eine allersimpelste Spline-Extrapolation, wenn die, und zwar durch Datenpunkte, die nicht Kohorten aufgelöst sind, sondern einfach nur die Nettozahlenwerte der Sterbezahlen in einem Land für jedes Jahr. Das ist genau eine Zahl, darunter stecken dann, und dann gibt es eine zeitliche Entwicklung. Und diese zeitliche Entwicklung, das konnten wir ja zeigen, hängt extrem stark davon ab, wie sich die Demografie entwickelt. Ja, und weniger davon, dass schon die Sterberaten ändern sich über die Zeit, aber die Demografie ändert sich stärker über diese wenigen Jahre, in einzelnen Ländern dann auch unterschiedlich. Und wenn man das nicht berücksichtigt in der Berechnung der Erwartungen, wenn man diese fundamentalen Prozesse im Hintergrund in einer Gesellschaft nicht auflöst, Kohortenabhängigkeit und die Sterberaten in den Kohorten. So, wenn ich das nicht tue, da ist es in Nigeria total anders als in Schweden oder in Deutschland oder in Guatemala oder sonst wo, ja, oder USA oder Südamerika. Jedenfalls, wenn ich das nicht tue, und das hat die WHO nicht, sondern sie macht dann eine Extrapolation durch die Netto-Datenpunkte mit ihren ganzen Daten, die sie hat. Und dann kann man feststellen, dass diese Extrapolation sich über ein Jahr sozusagen aufgrund von Rückmeldungen, dass sie daneben liegen, dann ändert. Und wie sie sich ändert, dann kommt eine an, dann konnte der Robert zeigen, sozusagen, ja, dann ändere ich doch mal quasi einfach nur die Extrapolationsart dieses einen Splines. Ja, einmal rechne ich ihn durch und einmal nehme ich nur am Ende seine Steigung und fahre die dann sozusagen weiter. Das sind zwei verschiedene Art und Weisen, mit dem Spline umzugehen. Und als drittes, dann in der dritten Stufe, dann kommt man, und das heißt, und dann verändern sich quasi die Zahlen, also die von der WHO-Gruppe genannten Übersterblichkeitszahlen, nähern sich dann an dem, was als Rückmeldung kam, hey, ihr liegt daneben. Also da wird quasi der Fehler verringert durch diese Modifikation. Und dann kommt noch eine dritte Modifikation, eine zweite Modifikation, die dann kein Spline mehr nimmt, sondern eine Regression, eine einfache Mittelungskurve, eine gerade Linie. Und die kommt wieder näher dran an sozusagen an die bisher fehlprognostizierten Daten. Die sind aber am Ende immer noch 100.000 oder sowas, 120.000 daneben gewesen. Jedenfalls, Sie sehen in der Tendenz sozusagen, wie sich diese Fehler aufgrund der Rückmeldung aus der Welt sozusagen verringern, und Sie können auch noch dekodieren, wie das ungefähr gemacht wurde mathematisch, nämlich immer mit so einfachen Funktionsänderungen. Auf welchen Verdacht kommen Sie dann? Also ich meine, und das in Mathematiker- und Statistikergruppen, die professionell arbeiten, weltweit. So, also der
Ja.
Hörer kann sich's jetzt denken.
Und der Robert hat ja in dem Video auch gesagt, es gibt zwei Probleme, nämlich einmal die Nichtberücksichtigung der Demografie und das zweite Problem, wenn das nur Daten von 2016 bis 2019 berücksichtigt wurden. Das war ja auch die Kritik an der Kuhbandner-Studie, soweit ich das verstanden habe, der ja auch die Übersterblichkeit berechnet hat vor, weiß ich nicht, knapp einem Jahr oder so ist die Studie rausgekommen. Und da hat er, und das hast du ja auch angemerkt in dem Video, Robert, auch nur Daten von 4 oder 5 Jahren als Vergleich rangezogen.
Genau, wobei man da sagen muss, also die Studie ist schon deutlich reliabler. Also das ist sozusagen aktuarer Standard, was sie dort machen. Und die nehmen wirklich die komplette Sterbetafel und schauen die Alterskohorten aufgelöste an und machen dort auch eine saubere Analyse. Wir sind tatsächlich auch mit dem Matthias Reitzner in Kontakt und schauen mal, warum wir sozusagen auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und haben zum Beispiel auch schon festgestellt, dass bei D-Statis selber teilweise sich widersprechende Daten vorliegen, auf deren Grundlage man dann auch zu etwas verschiedenen Erwartungswerten kommt. Insbesondere die Bevölkerungs-, also die Demografie selber ist bei D-Statis teilweise nicht sauber abgebildet. Und da gibt es Jahre, in denen zum Beispiel bei den über 95-Jährigen bis zu 25% Abweichung besteht. Innerhalb von D-Statis selber, in zwei verschiedenen Datensätzen, zwei verschiedene Zahlen. Wie viele alte Menschen hatten wir gerade in Deutschland? Und das ist um 25% unterschiedlich. Und das haut natürlich dann rein in so eine Erwartungsberechnung, wenn man Übersterblichkeit macht, weil das ist sozusagen die Gruppe, die am wahrscheinlichsten leider stirbt.
Ja, das ist unglaublich. Kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, D-Statis, das ist die Datenbank des Statistischen Bundesamts. Das kann man öffentlich einsehen. Und der Jens sprach immer von einem Video, das der Robert auf YouTube veröffentlicht hat. Das werden wir auch in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr euch mal einen Vortrag anschauen, wo das, was wir hier auch besprechen, nochmal in so einem Videovortrag, könnt ihr euch das nochmal anschauen. Robert, du hast eben gesagt, oder auch Michael, ich weiß es nicht mehr, wir haben ja quasi so ein Injektionsprogramm gehabt. Das war, man kann ja nicht von einer Impfung da sprechen. Und zu der Zeit wurde halt nur an oder mit Corona gestorben oder verstorben. Du hast, glaube ich, eben gesagt, Robert, ja, an anderen Sachen konnte man gar nicht sterben. Und 2021 wurden 60 Millionen Menschen geimpft ungefähr. Und die Todesfälle, die wurden, wie du es eben gesagt hast, immer in Zusammenhang mit Covid gebracht. Und dann sagt man immer, wir sind an Covid oder mit Covid verstorben. Und kann man das irgendwie seriös abschätzen, wie viele Menschen an und mit Corona gestorben sind?
Ja, also es gibt dazu, das ist eine sehr komplexe Frage, die man eigentlich aufteilen müsste in mehrere kleine Schritte.
Dann machen wir das.
Das eine ist zum einen die Frage sozusagen, was ist ein Covid-Fall eigentlich? Und das hat der Michael auch schon gesagt, das werden wir vielleicht irgendwann nochmal, vielleicht im späteren Zeitpunkt nochmal klären. Gehen wir davon aus, dass sozusagen dieser PCR-Test irgendwie als Covid-Fall gilt, dann ist die Frage gewesen, ist jetzt jemand, der gestorben ist und einen positiven Test hatte, als Covid-Toter gezählt worden? Oder das ist eigentlich nicht die Frage, das ist die Aussage, das wurde so gemacht. Ist die Frage, ist es sozusagen sinnvoll gewesen oder nicht? Es kann ja auch sein, dass jemand einem Motorradunfall gestorben ist und dann gab es einen positiven Corona-Test und dann war es auch ein Corona-Toter. Und die Frage ist, wie viele sind das eigentlich? Und wir haben in der Übersterblichkeitsstudie auch dazu einen Ansatz mal verfolgt, nämlich gesagt, in der Gruppe der positiv Getesteten, was hätten wir erwartet, wie viele gestorben wären mit demselben Modell? Also dasselbe Modell, wie ich es eben skizziert habe, angewendet einfach auf eine Gruppe, die eine Bedingung erfüllt, nämlich den positiven PCR-Test. Und dann haben wir wieder geschaut, was hätten wir erwartet und was ist tatsächlich passiert. Und dann haben wir festgestellt, dass bei dieser sehr konservativen Rechnung wir davon ausgehen würden, dass etwa nur die Hälfte der Menschen irgendwie kausal mit Covid in Verbindung gebracht werden kann, während die andere Hälfte einfach aufgrund irgendeines, und wir nennen es All Cause, also irgendeines Vorfalls verstorben ist. Sei es ein Unfall, ne, Ertrinken oder irgendwie ein Herzinfarkt oder, der vielleicht nicht mit auf das Covid zurückzuführen ist. Wir haben tatsächlich auch einen zweiten Ansatz verfolgt. Dazu können wir aber vielleicht später auch noch was sagen, indem wir nämlich über die Antikörper gehen. Es gab nämlich auch ein bisschen versteckt durchgeführte Antikörpertests, die dann wirklich sowas wie eine Immunantwort darstellen, die jemand hatte, der infiziert war. Und da können wir auch noch mal vielleicht später drüber sprechen, was da das Verhältnis wäre, das an und mit Corona verstorben. Also wie viel Prozent der PCR-Fälle sind überhaupt echte Corona-Infektionen gewesen? Genau, das bei der Impfung könnte man dasselbe Spiel auch so machen und haben wir auch gemacht. Da haben wir uns dann die Menschen angeschaut, die eine Impfung erhalten haben. Das war wieder unsere Subgruppe oder unsere Bedingung und haben in denen geschaut, wie viele Menschen hätten wir erwartet, dass sterben und wie viele sind gestorben. Und aus der Differenz haben wir dann auch sozusagen versucht abzuleiten, wie viele Menschen jetzt ursächlich an der Impfung verstorben sind. Hier war das Problem nicht so richtig die Erwartung, sondern die Beobachtung, weil das mit Impfung verstorben auch nochmal einen Pferdefuß hatte. Das musste nämlich irgendwie an das PI gemeldet werden, also das Paul-Ehrlich-Institut. Und dabei gab es dann auch noch ein paar Schwierigkeiten.
Ich möchte kurz hinzufügen, wir haben schon die Erwartung berechnet, innerhalb der Menschen nicht die eine Impfung bekommen haben, Robert, sondern die quasi eine leichte Nebenwirkung hatten. Also sozusagen nur unter den Menschen, die eine leichte, also quasi die größte Zahl, wie viele Menschen wurden gemeldet, zum Beispiel ans PII, mit einer Nebenwirkung? So, und in denen, die also irgendeine leichte Nebenwirkung haben, bei denen haben wir dann nachgeguckt, wer hätten wir denn erwartet, dass von denen sterben. Also nicht alle Geimpften sozusagen pauschal, das wäre die ganze Bevölkerung fast gewesen oder drei Viertel zu dem Zeitpunkt schon, sondern eben innerhalb der Gruppe derjenigen, die eine leichte Nebenwirkung haben. So, und weil das ist ja auch die Logik, weil die schweren Nebenwirkungen und die Tode werden ja dann, Toten werden vom PI ja dann rausgefiltert aus dieser größten Gruppe derjenigen, die sich überhaupt gemeldet haben mit irgendeiner Nebenwirkungsverdacht, muss man sagen. Das heißt, innerhalb dieser Gruppe haben wir dann nur geguckt, sozusagen, wer hätte denn sterben müssen, nach allen Ursachen sowieso. Genau das gleiche wie bei der Bedingung, also quasi mathematisch gesehen eine Bedingung. Die Bedingung ist, man hat sich gemeldet, man hat sich als mit Nebenwirkung gemeldet. Die andere Bedingung war die, man hat einen positiven PCR-Test. Das ist eine bedingte Gruppe irgendwie rausgefiltert. Und in dieser Gruppe dann nachzuschauen, wie viel sterben, wie viel erwarten wir, dass darin sterben, das ist eine ganz saubere und schlichte Logik, die jeder nachvollziehen kann. Und da konnte man eben feststellen, dass innerhalb der Menschen, oder der Anzahl von Fällen, muss man sagen, das ist ja auch eine Anzahl, Fälle sind dann auch immer Menschen, so macht es das PI. Also Personen innerhalb der Menschen, die eine Nebenwirkung haben, wie viel hätte man dann erwartet? Und da haben wir gesagt, ungefähr 25% derjenigen hätten wir dann erwartet.
Und dann sind bei euch unterm Strich 55% mit Corona gestorben und 45% an Corona. Korrekt?
So ist es bei jetzt, bleiben wir also weg von der Impfung, zurück zu der Bedingung PCR-positiv, genau. Das heißt, RKI gibt quasi seine Anzahl, sagen wir über 2 Jahre, 20 und 21, also genau von Start März 20 bis März 22, über 2 Jahre, sagt das RKI ungefähr 115.000 Covid Tote oder SARS-CoV-induzierte Tote. Das ist das, was. Und wir sagen, naja, knapp die Hälfte. Etwa die Hälfte. Weil die Hälfte hätte man eh in dieser Gruppe erwartet, dass sie sterben. Das ist die Logik. Und damit kann man dann quasi vorschlagen, so haben wir das, das ist ein Vorschlag, quasi zwischen mit Covid und wegen Covid oder an Covid gestorben, kann man eben diese beiden Gruppen dann ziemlich irgendwie, finde ich, leicht nachvollziehbar zuordnen. Ne? Wenn ich nicht nachschaue, wer erwartet, wie groß die Erwartung war, dann sage ich eben, das sind alle, das ist also mit und an. Und wenn ich aber die Erwartung abziehe, dann kann ich sagen, die darüber hinaus gestorben sind, die würden wir doch dann mit, also bezeichnen als an Covid gestorben. So. Ne? Und die darunter oder alle zusammen mit und an.
Und seid dann zu dem Ergebnis gekommen, dass, das habe ich zumindest extrahiert, dass bei den bis 60-Jährigen und die über 90 kein besonderes Sterbegeschehen stattgefunden hat.
Genau.
Also auffällig war nur die Gruppe 60 bis 90.
Ja, insbesondere 70 bis 80. Also dort kann man auch, wir haben ja neuere Daten, wo wir dann die noch gar nicht publiziert sind, wo wir aber die Daten schon vorliegen haben und wo man dann eben nach den Alterskohorten diese Übersterblichkeit aufgelöst haben. Die sehen Sie ja noch, die sieht noch niemand. Ja, weil wir die Daten nur rumliegen haben und gerade darum uns bemühen, das zu publizieren. Aber da kann man eben, ich sage es jetzt einfach aus dem Nähkästchen geplaudert, also aus dem, was ich gerade vor Augen habe, die Gruppe zwischen 70 und 80, also die ist wirklich durch 4 Winter vor allen Dingen, also die Übersterblichkeit ist fast durchgängig da und immer im Winter, in der Grippesaison, in der ersten vor allen Dingen, sterben sie extrem stark übersterblich. Also diese Gruppe ist seit 4 Jahren, seit 5 Jahren, sagen wir mal seit dem Winter 2021, nicht im Jahr 21, nicht im Jahr 20, als die Pandemie ausgerufen wurde. So, da gibt es einen ganz, ganz kleinen Übersterblichkeitspeak bei dieser Gruppe, also ganz wenige tausend Leute. Aber dann im Winter 2021 und in jedem weiteren Winter bis jetzt, schon die erste Grippe, Teil der Grippesaison 24, 25, sterben diese Menschen zwischen 70 und 80 viel, viel mehr als die 20 Jahre vorher. So, das kann man sehen. Die sind besonders betroffen. Die zwischen 60 und 69 ein bisschen, und die zwischen 80 und 89, also ein bisschen, signifikant schon, aber nicht so stark, und die zwischen 80 und 89 auch wieder drumherum um diese 70 bis 80-Jährigen oder 79-Jährigen. Genau. Das ist das, was man sehen kann.
Axel möchte ja 120 werden. Also Axel, wenn du die 80 geschafft hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du auch auf 90 oder 100 gehst, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und wir wissen ja, warum so eine Grippewelle auch immer auftritt und was man vielleicht auch dagegen machen kann. Und wir sorgen gut davor. Und Jens möchte auch noch bei den Tennismeisterschaften der Ü-90-Jährigen auch noch mitspielen. Obwohl er hat letztens gesagt, er hat das Finale gesehen und weiß nicht, ob
Sah
das
nicht mehr so
unbedingt noch
richtig
so
ästhetisch aus.
war nicht mehr so richtig Tennis.
Aber wo war eigentlich die Grippe jetzt in die ganzen Jahre?
Das können wir. Wir haben uns jetzt mit den Antikörperdaten zu den, also da gibt es ja Praxen, wie heißen sie? Sentinelpraxen, also das heißt Praxen, die immer regelmäßig an das RKI melden, schon über Jahrzehnte. Da müsste man sich diese Daten anschauen. Die können wir jetzt, das war jetzt keine ernsthafte Frage von dir, aber die könnten wir jetzt tatsächlich gar nicht beantworten, weil da haben wir nicht reingeschaut. Ja, wir haben nur Antikörperdaten von eben SARS-CoV-Viren. Da gibt es Daten.
Jetzt, Robert, nochmal zu dir. Ihr habt euch ja auch noch Zahlen einmal aus dem Paul-Ehrlich-Institut, also PIE, angeschaut und habt auch die Zahlen mit den Zahlen der KBV, also der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, verglichen. Und da gab es wohl so ganz gravierende Unterschiede. Wie ist das zu erklären?
Genau, das waren die Schwierigkeiten, die ich eben angesprochen habe, auf die man stößt, wenn man versucht herauszufinden, nun, wie viele Tote gab es denn aufgrund der Impfung. Und da ist es so, dass dieses Meldesystem, was die Arztpraxen an das PI hatten, da gibt es diese ICD-10-Codes und insbesondere den U12.9, also die unerwünschten Nebenwirkungen nach SARS-CoV-2-Impfung, und die sollten gemeldet werden von den Arztpraxen an das Paul-Ehrlich-Institut, und zwar je nach Nebenwirkung oder Schwere der Nebenwirkung. Und immer wenn das natürlich heißt, man soll etwas tun, dann ist es erstmal kein Muss. Und wir haben auch Berichte von Ärzten bekommen, die sagen, das war so ein Aufwand, das zu tun, das war irgendwie eine Dreiviertelstunde Aufwand pro Patient, und teilweise, das können wir gar nicht leisten. Und vermutlich haben es deswegen auch viele einfach nicht gemacht. Und es ist aber auch schon seit Jahren, auch in anderen Systemen und in anderen Ländern, irgendwie klar, dass das eine dramatische Unterfassung hat, dieses Meldewesen. Und wie groß der ist, dieser dramatische Unterschied, das variiert, je nach Publikation, die man reinschaut. Aber oft zwischen dem Faktor 10 und 20. Das heißt, 90 bis 95% aller Fälle werden gar nicht gemeldet an die zuständige Behörde. Und das ist natürlich eine Dunkelziffer, mit der man nicht vernünftig arbeiten kann. Also man kann jetzt irgendwie natürlich was schätzen und sagen, ja, dann nehmen wir halt einfach mal einen Faktor 10 oder 20. Das ist natürlich nicht seriös. Was es dann aber gab, waren die Daten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die herausgegeben wurden aufgrund dieses Informationsfreiheitsgesetzes, heißt es, glaube ich. Und das wurde sozusagen, sind die Abrechnungsdaten der Ärzte. Und das ist was Ärzte eigentlich relativ gerne machen, nämlich dann was abzurechnen. Und das machen sie auch, glaube ich, relativ zuverlässig. Von daher könnte man vermuten, dass diese Zahlen einigermaßen reliabel sind, und die KBV sind auch, glaube ich, über 90% aller Versicherer sind da drin. Also es ist schon ein recht solider Datensatz. Und dann haben wir einfach mal geschaut, was ist denn deren Anzahl an Nebenwirkungen? Und es waren dann im Zusammenhang mit der Covid-Impfung waren es 2,5 Millionen. Nur für das Jahr 2021, nur für Deutschland. Also wir reden jetzt gerade nur von einem Jahr in einem Land. Und das PI hatte 250.000 knapp berichtet bekommen. Und wenn man das gegeneinander hält, dann ist es ungefähr der Faktor 10, der sozusagen in anderen Ländern auch berichtet wird. Und da haben wir gesagt, okay, das ist schon was, mit dem wir jetzt sozusagen glaubwürdig arbeiten können, weil das ist etwas zwischen zwischen soll und muss sozusagen, liegt etwa der Faktor 10. Und wenn man damit auch die Totenzahlen hebelt, dann landet man nicht bei etwa 2.500 Todesfälle aufgrund von Impfungen, die das PI immerhin noch bereit war anzugeben, sondern dann landet man halt bei 22.000. Und davon, das hat der Michael eben richtig gestellt, von dieser Gruppe, da rechnen wir jetzt nun die erwarteten Todesfälle ab und landen dann bei einem sogenannten Punktschätzer, also einem Schätzwert, den wir jetzt mal so als vernünftigen Wert annehmen würden, von knapp 17.000 Todesfällen aufgrund von Impfung innerhalb eines Jahres, innerhalb eines Landes. Man kann jetzt natürlich drüber streiten und sagen, naja, das ist aber vielleicht irgendwie zu hoch oder zu niedrig. Das kann man machen. Also man könnte den Faktor 20 nehmen. Dann wäre man bei über 30.000 Todesfällen. Man könnte auch noch sagen, ja, aber ob das jetzt alles ursächlich war, und es gibt ja auch noch Autopsien und so weiter, und es waren vielleicht nur die Hälfte. Und sagen, okay, dann war aber unsere absolute untere Schranke sind eigentlich 11.000 Menschen, die 2021 in Deutschland aufgrund der Impfung verstorben sind.
Ja, ganz schön spannend.
Dafür wurde ja auch dann der Geschäftsführer der Krankenkasse, die das veröffentlicht hat, auch entlassen. Also da kann man schon auch die ganze Schwurblerei dran erkennen. Das war damals ja auch sehr signifikant, ja, ist auch weit durch die Presse
Herr
gegangen.
Schiffbeck.
Genau, da wäre es auch mal interessant, mit Herrn
Ja,
Schöfbeck mal zu sprechen, wie der das heute sieht, ja.
allerdings.
Ja, vielleicht schaffen wir es ja, den bei uns hier
Oh,
in
das
den
wäre natürlich
Podcast zu
spannend,
bekommen.
ja.
Schauen wir mal. Das wär spannend. Vielleicht
Aber so
gelingt
ganz
uns das.
objektiv betrachtet hat er ja eigentlich nur seinen Job gemacht, oder?
Ja, und das gut. Sehr gut. Nicht nur seinen Job gemacht, sondern mit einem gewissen inneren Engagement auch ein bisschen mehr gemacht, meiner Ansicht nach. Also er hat einfach seinen Job ernst genommen, so rum, muss man sagen. Er hat es einfach gut gemacht.
Aber wie Robert vor einer Weile sagte, es war eben vielleicht nicht erwünscht.
Vielleicht können Sie streichen. Es war nicht erwünscht. Ja, und was wir quasi als Analyse, als Untererfassung durch das PIW dann dadurch ableiten, was man ableiten kann, abschätzen kann, sagen wir abschätzen kann mit den KPV-Daten. Das war bei den BKK-Daten von Herrn Schiffbeck, war das 1 zu 1 auch schon da. Also das heißt, das deckt sich. Die Wahrscheinlichkeit, also die Häufigkeiten oder die Stärke der Untererfassung sind praktisch durch diese BKK-Daten ideal genau auch schon abgebildet gewesen. Ist ja kein Wunder, ist ein relativ starker Anteil, also schon ein großer Anteil an diesen öffentlichen Krankenkassendaten, genau. Und ja. Ach so, mir fällt dazu noch was ein. Es gibt ja ganz auch noch andere Quellen, aus denen man zum Beispiel unter Erfassung der deutschen, also das heißt der PII, Nebenwirkungsdatenbank ableiten kann. Denn die europäischen Länder liefern ja an die EMA ab, in deren Datenbank. Und da gibt es eine nette Publikation unseres Kollegen Harald Wallach mit einem holländischen Datenanalysten und einem deutschen anderen Physiker zusammen, dem Herrn Clement. Und der Holländer heißt Aukema. So, und die haben 2021 schon in dieser Datenbank der EMA nachgeschaut, nach Nebenwirkungen gemeldet für die drei oder vier damals zugelassenen Impfstoffchen. Die sind sogar danach aufgeschlüsselt. Und da kann man über die Länder vergleichen. Und wenn man sich diese Daten anschaut, also die Meldedaten, dann war, ich kann mich noch erinnern, 700 von 10.000 also das heißt Nebenwirkungen pro Bevölkerung in Holland war die Zahl 700, glaube ich, 700 pro, jetzt muss ich überlegen, pro 10.000. Und die Zahl in Deutschland war 38. Damals, Mitte 2021. Mitte 2021 haben sie es ausgelesen. Da sehen Sie eigentlich, dass ein Faktor 18 zwischen Holland und Deutschland ist, was für die gleichen Stoffe im Nachbarland gemeldet wurde. Holland war da extrem mit 700 und dann gab es noch zwei Länder, ich glaube Estland und eins, was ich gerade nicht im Schirm habe, die waren bei 350 oder so, die Hälfte von den Holländern, aber immer noch ein Faktor 10. Also die zwei Länder, die auch noch hohe Melderaten hatten, waren dann, europäische Länder waren dann auch einen knappen Faktor 10 größer als Deutschland. So, das heißt, man sieht schon, es gibt nicht nur diese Daten KBV gegen PEI innerhalb Deutschlands, sondern es gibt auch noch andere, was ich gerade sage, eben andere ganz klare quantitative Hinweise, dass es eine starke Untererfassung beim PEI gibt. Und letzte Bemerkung, das PEI weiß das. Gibt es in einem eigenen epidemiologischen Bulletin einen Artikel von 2017, in dem das Wissen um die Untererfassung sogar betont und gesagt ist. Also das PI weiß das eigentlich seit vielen Jahren.
Herrn Wallach habe ich übrigens damals für meinen 4G-Kongress interviewt, kann mich noch gut erinnern an ihn, der war gerade frisch von der Uni geflogen. Und ich habe dann irgendwann mal zu meinem Mitarbeiter gesagt, wir haben also sehr, sehr viele Leute angefragt damals, weil wir einfach so ein bisschen der Wahrheit auf der Spur waren. Und da habe ich ihn mal gefragt, junger Mitarbeiter, sag mal, ist dir irgendwas aufgefallen bei unserem Recruiting? Da guckt er mich an wie ein Fragezeichen und sagt, schau mal auf die Leute, die zugesagt haben und die Leute, die uns abgesagt haben. Und das waren am Ende alles entweder emeritierte Professoren oder Professoren, die gerade von der Uni geflogen waren. Und alle anderen haben abgesagt. Ja. Sehr signifikant.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seht, das ist ein ganz spannendes, aufregendes Thema, das wir hier anschneiden. Und ich würde an der Stelle mal einen Cut machen hier für uns, denn wir haben noch ganz, ganz viele spannende weitere Themen zu besprechen. Und deshalb werden wir hierzu einfach eine zweite Folge rausbringen. Bleibt also uns gewogen, denn beim nächsten Mal geht es halt auch wieder mit den beiden Kollegen weiter. Und zwar werden wir uns ein bisschen über die offiziellen Zulassungsstudien mal unterhalten, über die offizielle Zulassungsstudie und auch über Schaden-Nutzen-Verhältnis der Corona-Impfungen. Und auch der Michael, der hat es eben angedeutet, es sind ja keine Impfungen, sondern eher ein Injektionsprogramm, das da damals gestartet wurde. Also bleibt am Ball und schaut einfach bzw. hört rein in der zweiten Folge. Für dieses Mal bedanke ich mich ganz herzlich bei unseren Gästen. Robert, vielen Dank. Michael, vielen Dank, dass ihr da wart mit eurer Expertise. Jens, auch an dich, vielen Dank. Und euch da draußen auch vielen Dank. Wie immer, bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann, tschüss.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.